Weihnachten ist vorbei. Vielleicht sagt der eine oder andere, ich habe es überstanden. Denn Weihnachten ist ja bekanntlich auch immer mit viel Stress verbunden, vor allen Dingen für die Hausfrauen. Und manch einer ist vielleicht dankbar, dass es fertig ist. Aber es geht ja immer noch um das Eigentliche. Bei uns ist es immer noch weihnachtlich im Haus, dekoriert. Ich saß die ganze Zeit da und schaute auf die Krippe. Und dann fiel mir eine kleine Geschichte ein, die ich noch gerne zur Einleitung euch erzählen möchte. Diese Geschichte spielt in Sizilien, da, wo die Mafia zu Hause ist, wo die Kinder schon lernen, wie man mafiös umgeht mit anderen. Die Kirche ist geschmückt wie bei uns, die Krippe steht, alles ist aufgebaut. Und als der Pastor am ersten Advent in die Kirche kommt, ist der Josef weg. Der fehlt. Das ist ja merkwürdig. Naja, am zweiten Advent, als der Pastor in die Kirche kommt, fehlt auch die Maria. Und dann denkt sich der Pastor, also am dritten Advent lege ich mich auf die Lauer. Das will ich doch mal wissen, wo unsere Krippenfiguren abgeblieben sind. Am dritten Advent um Mitternacht geht ganz leise die Tür auf von der Kirche. Ein kleiner Junge schleicht rein, geht nach vorne und legt einen Brief in die Krippe und geht wieder raus. Und der Pastor schnappt sich den Brief, macht ihn auf und liest: Liebes Christkind, wenn du mir zu Weihnachten kein Mountainbike schenkst, dann siehst du deine Eltern nie wieder. Dieser Junge kannte Gott nicht. Gott lässt sich nicht erpressen. Er kannte Gott nicht. Wir haben eben gesungen, dass wir Friedensboten sind. Aber was wollen wir denn den Menschen erzählen? Kennen wir Gott wirklich? Gott persönlich kennenlernen? Ich habe ja vor ein paar Wochen damit schon angefangen und möchte mit dem zweiten Teil fortsetzen. Der heißt, Gott ist einzig, aber nicht artig. Das ist provokativ. Aber provokative Überschriften eignen sich hervorragend dazu, Aufmerksamkeit zu erhöhen. Gott persönlich kennenlernen, das ist ja die Voraussetzung dafür, dass wir auch was über ihn erzählen können. Und so lautet der Titel unserer Predigtreihe, die wir begonnen haben. Die Bibel gibt nämlich Zeugnis von einem lebendigen Gott, indem sie von diesem Gott in allererster Linie Beziehungsgeschichten erzählt. Und so haben wir letztes Mal die Beziehungsgeschichte oder auch die Berufungsgeschichte des Mose gehört. Gott stellt sich dort mit Namen vor. Wir haben gesehen, Gott spricht mit Mose, er spricht ihn mit Namen an und da, wo Gott redet, ist heiliger Ort. Und wir haben gemerkt, unsere einzige Antwort kann eigentlich nur sein, hier bin ich Herr, ich bin ganz Ohr, ich höre. Wir haben Gott kennengelernt als jemand, der herabsteigt, der herunterkommt auf unsere Ebene, um zu retten, um uns in ein Land der Weite und der Freiheit zu führen und dabei seinen Namen vorstellt. Und dieser Name hat sich auch bewahrheitet. Ich bin Jahwe, ich bin da, wo du bist. Heute nun der zweite Teil der Predigtreihe, wie schon gehört unter der Überschrift, Gott ist einzig, aber nicht artig. Und lasst uns dazu Gottes Wort hören aus 5. Mose 6, die Verse 4 und 5. Und da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ein kleiner Bibeltext, über den es sehr viel zu sagen gibt. Ein Gottes Wort mit besonderer Bedeutung und Geschichte, nicht nur, weil es in der Lutherbibel fett gedruckt ist. In diesem fünften Buch Mose wird geschildert, wie Mose vor dem Einzug ins gelobte Land das Volk Israel nochmal daran erinnert, was wirklich wichtig ist bei diesem Leben mit Gott, beim Leben mit diesem Bund, den Gott geschenkt hat. Mose schärft noch einmal ein, worauf es ankommt, und diese eben gehörten Sätze sind sozusagen wie ein Posaunenstoß. Ein doppelter Posaunenstoß, der am Beginn einer ganz langen Kette von Ermutigung und Ermahnung steht, die dort verzeichnet sind. Diese beiden Sätze haben im Judentum eine herausragende Bedeutung gewonnen. Sie tragen den Titel Schma Israel, benannt nach den ersten beiden hebräischen Worten. Und dieses Schma Israel ist bis heute das Grundbekenntnis im Judentum überhaupt. Die Mütter beten jeden Abend mit ihren Kindern diesen Bibelvers, 5. Mose 6, Vers 4. Überall kommen fromme Juden zusammen, wo das Morgengebet gesprochen wird, werden diese beiden Sätze, Höre Israel, jeden Tag gebetet. Und wenn man die Literatur liest aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Dritten Reich, kann man sehen, dass Abertausende von Juden in den Konzentrationslagern sich genau mit diesen beiden Sätzen zu ihrem Glauben bekannt haben und auch mit diesen beiden Sätzen auf ihren Lippen gestorben sind. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist das Urbekenntnis des Judentums und das ist auch das Urbekenntnis des Christentums. Als Jesus im Neuen Testament, wir können es lesen in Markus 12, von einem Schriftgelehrten gefragt wird, was ist eigentlich das höchste Gebot? Antwortet er, höre Israel. Höre Israel. Höre, stehe, verstehe, gehorche. Und er fährt genau mit diesen Worten fort, die heute Predigttext sind. Das ist das Höchste, das Wichtigste. Und in der griechischen Sprache ist es so, dass Worte je nach dem Textzusammenhang mehrere Bedeutungen haben. Und dieses Schma, dieses Höre, wird je nachdem, wo es im Text steht, im Urtext, entweder mit Höre oder mit Verstehe oder mit Gehorche übersetzt. Das ist nicht nur bei diesem Wort so, das ist auch bei anderen Worten so. Wir wissen es beim Thema Liebe. Da gibt es den Begriff Eros, Philios und Agape. Eros für die geschlechtliche Liebe, Philios für die Liebe in der Familie, Eltern und Kinder und so weiter. Und Agape, die Liebe, die von Gott kommt. Oder wenn wir über Lehre nachdenken, da gibt es auch drei Formulierungen, Didasko, Paradidomi und Katecheo. Didasko ist die Lehre, die unveränderlich ist. Paradidomi steht immer dann da, wenn in der Bibel etwas steht, was zeitbezogen ist. Und Katecheo bezeichnet denjenigen, der tatsächlich lehrt. Wenn es also darum geht, dass wir Gott persönlich kennenlernen wollen, dann können wir an diesem Höchsten, an diesem Wichtigsten nicht vorbeigehen, sondern wir wollen genau hinhören, um zu entdecken, wer denn dieser Gott ist, der sich uns da so vorstellt. Zwei Gedanken dazu heute Morgen, wie die Überschrift schon sagt, Gott ist einzig. Im alten Orient damals war Vielfalt angesagt. Es gab viele Götter und ganz viele verschiedene Lebensbereiche. Ein Gedanke, der sich später dann auch bei den Römern und bei den Griechen findet. Da gab es einen Gott für die Liebe, einen Gott für den Krieg, einen Gott hierfür, einen Gott dafür. Alle möglichen Götter. Und heute ist das, wenn auch etwas verschoben, gar nicht so anders. In unserer Gesellschaft gibt es viele Religionen, viele esoterische Weltanschauungen, die nebeneinander herlaufen und konkurrieren. Und es gibt nicht wenige Menschen, die sich überall sozusagen das heraussuchen, was sie gebrauchen können. Also hier ein bisschen Buddha herausgesucht, da ein bisschen Shiva und Vishnu, da ein bisschen New Age und dann vielleicht noch ein bisschen vom Gott der Christen. Damals wie heute ist Vielfalt angesagt. Hier ein bisschen, dort und da, für jeden Bereich was anderes. Hier hinein stößt dieses Bekenntnis wie eine große Fanfare. Höre Israel, Der Herr Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Im Internet wird gerade mal wieder darüber gestritten, ob nicht Juden, Christen und Moslems an denselben Gott glauben, weil immer über irgendetwas gestritten wird. In der arabischen Welt wird demnächst ein Tempel gebaut für diese drei Religionen. Und Stimmen sagen, das ist doch eine gute Sache, dass die drei Religionen nun endlich auch mal einen eigenen Platz haben, wo sie sich zusammentreffen können. Den gibt es ja in Berlin übrigens auch schon. Aber höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist einzig, eben nicht viele Götter, für jeden Bereich irgendwen anders, sondern es gibt nur einen wahren, nur einen wirklichen, nur einen wirksamen Gott. Und das ist Jahwe, dieser Ich bin da, wo du bist. Es gibt keine anderen Götter oder Mächte, die sich daneben behaupten könnten oder die zusätzlich noch Verehrung einfordern könnten. Das war ja so eine Sorge damals, auch für die Israeliten. Vielleicht gibt's noch mehr Götter. Also versorgen wir die auch mit unseren Gebeten, damit wir nicht irgendwie unter die Räder kommen. Nein, es gibt nur einen, der ernst zu nehmen ist. Es gibt nur einen einzigen, dieser Jahwe, der sagt, ich bin da, wo du bist. Indem das so bekannt und so betont wird, werden zwei Dinge damit verbunden. Zum einen nach außen, es wird als Zeugnis gesagt, als Zeugnis für die Umwelt. Es gibt nur einen Gott, nur einen Jahwe, ich bin da, wo du bist. Also Zeugnis nach außen. Damals gibt das Volk Israel Zeugnis nach außen. Es gibt nur einen Gott. Und auch wir als Christen geben Zeugnis nach außen, als Friedensbringer. Es gibt nur diesen einen Gott, der sich in Christus Jesus dann endgültig vorgestellt hat. Zum anderen ist es aber auch ein Ruf zur Umkehr nach innen im Sinne des ersten Gebots. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Weder Israel noch das Volk Israels heute, das Volk Gottes heute, ist davor gefeit, sich noch andere Götter zu suchen. Unsere Gefahr mag vielleicht nicht sein, dass wir sagen, wir nehmen noch Buddha dazu. Glaube ich nicht. Oder was weiß ich? Aber möglicherweise haben wir andere Götter und Götzen. Wir erwarten unser Leben oder Heil vom Geld oder von Karriere oder von besonderen Menschen, die wir anhimmeln, wie man so schön sagt, oder vieles andere mehr. Ich nenne sie immer nicht Götter, ich nenne sie immer heilige Kühe. Wo man manchmal mit Christen Probleme hat, wenn man die angreift. Aber wer ist denn eigentlich mein Gott? Wer sitzt eigentlich auf deinem Thron? Wer ist eigentlich in deinem Zentrum der Herr? Wem gehört dein Leben? Wem vertraust du? Um dann vielleicht ganz neu dieses Bekenntnis abzulegen, es gibt nur einen einzig wahren, lebendigen Gott, der sich in dreifacher Weise offenbart, natürlich. Diesem Ich bin da, wo du bist, diesem Vater Jesu Christi, dem will ich gehören und gehorchen. Gott ist einzig. Das ist eine Entscheidungsfrage. Und damit verbunden ist eine weitere Erkenntnis, nämlich Gott ist auch eindeutig. Es ist klar, dass dieser Gott auf Beziehung aus ist. Er ist unser Gott. Ein Satz weiter, er ist dein Gott, er ist mein Gott. Es ist ein Gott in Beziehung. Diese Sätze richten sich ja zunächst an das Volk Israel, und zwar an einem Punkt, wo Israel erlebt hat, wie Gott es aus Ägypten befreite. Es hat erfahren bei der Befreiung, bei der Wüstenwanderung, dieser lebendige Gott steht hundertprozentig zu uns. Und dieser Name, den er dem Mose beim Dornbusch zugesagt hat, ich bin da, wo du bist, der hat sich erfüllt. Wir haben erfahren, Gott rettet und Gott ist mit uns. Deshalb ist er ein Gott, der wirklich auf diese Beziehung viel Wert legt, dem es ernst ist. Deshalb ist er unser Gott, ist er mein Gott. Wir hatten letztes Mal gesehen, wir können nicht von Gott einfach so reden, sondern es geht immer um diesen Gott in Beziehung. Unser Gott, dein Gott, mein Gott. Und beides gehört zusammen. Die Rede ist hier von unserem Gott, weil deutlich wird, dass da ganz viele sind, mit denen Gott seine Geschichte hat, dass da ganz viele verschiedene Menschen sind, mit denen dieser lebendige Gott unterwegs ist. Weil wir zu diesem einen Gott gehören, gehören wir auch zusammen. Wir sind ein Volk, weil wir mit diesem einen Gott verbunden sind. Volk Gottes oder im Neuen Testament Leib Christi genannt. Darum ist es ein Urkenntnis zu sagen, es ist unser Gott oder zu beten, unser Vater. Oder um es andersherum zu sagen, ein Christ alleine ist kein Christ. Ein Christ alleine kann nicht überleben, kann nicht Christ sein. Er braucht und ist auch von Gott hineingestellt in die Gemeinschaft mit anderen Christen. Deshalb beten wir Vater unser und nicht Vater mir. Deshalb bekennen wir uns zu unserem Gott. Also Gott ist ein Beziehungswesen, der auch die Menschen miteinander verbindet, die mit ihm gehen. Und dennoch gilt auch das andere. Er ist dein Gott, er ist mein Gott. In den letzten Tagen waren sowohl im Fernsehen als auch in manchen Zeitungen Berichte über sogenannte Familienunternehmen, größere Unternehmen, die seit der dritten, vierten Generation in Familienbesitz übergegangen sind und wo oft beschrieben wurde, dass der Geist eines solchen Unternehmens davon lebt, dass der Firmeninhaber seine Leute kennt. Selbst wenn 200, 400 oder 600 Leute da beschäftigt sind, familiäre Atmosphäre. Schön wäre es, wenn es immer so wäre. Aber das ist die Idee. Bei Gott wird keiner zur Nummer. Bei Gott wird keiner zu einem bloßen Rädchen im Reich Gottes. Gott ist persönlich an jedem Menschen interessiert und nahe daran und gestaltet persönliche Beziehungen mit jedem Einzelnen aus diesem Volk Gottes, aus dem Leib Christi. Deshalb hat jeder seine Geschichte. Und ich hoffe, dass wir dann am Dienstag noch einiges davon hören. Von daher gehört es immer zusammen. Der Herr ist unser Gott und er ist mein Gott. Der Herr ist euer Gott und er ist dein Gott. Gemeinschaft der vielen, aber darin ist jeder Einzelne bei Gott wichtig und kommt vor. Denn Gott ist einzig. Aber Gott ist nicht artig. Das klingt vielleicht etwas ungewohnt oder provozierend. Ich will sagen, was ich meine. Ich weiß nicht, woran ihr denkt bei dem Wort artig. Ich denke bei artig daran, dass da jemand brav ist, angepasst, harmlos oder auch niedlich. Ihr kennt das bei kleinen Kindern, wo man schon mal sagt, ach nein, ist das Kind brav und ist das süß, ach wie goldig. Gott ist heilig und nicht goldig. Gott ist auch nicht brav in dem Sinne, dass er brav tut, was wir wollen. Gott ist heilig, nicht goldig und auch nicht brav oder artig, in dem Sinne, wie wir das verstehen. Das Volk Israel hat bei dem Auszug aus Ägypten entdeckt, dieser lebendige Gott steht hundertprozentig zu uns und der liebt uns mit einer Weite und einer Intensität, die unglaublich ist. Obwohl die ja dauernd gemeckert haben. Er erwartet aber zugleich, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihn achten und ehren und dass wir immer wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das heißt, Gott steigt ein in eine Beziehung auf Augenhöhe. Mose, das ganze Volk Israel, kann auf Augenhöhe Gott begegnen, ohne zu vergessen, wer hier wer ist. Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch. Und das darf man nicht vertauschen. Und das führt auch bei einer Beziehung auf Augenhöhe dazu, dass der Mensch in wahrer Ehrfurcht und in wahrer Demut diesem lebendigen Gott begegnet. Von daher ist Gott nicht niedlich. Wir können ihn auch nicht degradieren zu einem Götzen, den wir sozusagen in unsere Tasche stecken können und den wir dann bei Bedarf herausholen, damit er das tut, was wir ihm jetzt sagen und er brav reagiert. Das gibt ja so Stimmen, die sowas behaupten. Gott ist in diesem Sinne nicht artig, goldig oder brav, sondern er ist ernst zu nehmen als ein Gegenüber, das eben Gott ist. Und wir sind eben nur Mensch. Dieses Ernstnehmen von Gott drückt sich darin aus, dass Gott sagt, wer mich ernst nimmt, der liebe mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller seiner Kraft. Darin drückt sich aus, dass wir Gott ernst nehmen als Gott. Nun kann man leicht in Stolpern kommen, wenn wir nämlich fragen, kann man Liebe eigentlich befehlen? Wenn Gott sagt, du sollst lieben? Ist Liebe nicht vielmehr so ein Gefühl, das unwillentlich übereinkommt und dann vielleicht manchmal auch unwillentlich wieder geht? Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass wir da sehr stark geprägt sind von der griechischen Philosophie und auch von der Romantik des vorletzten Jahrhunderts. Liebe meint nicht ursprünglich eine klare Entscheidung für jemanden. Der Eheberater Reinhold Rute hat einmal in Bezug auf die Ehe gesagt, Ehe ist eine Entscheidungssache und keine Gefühlssache. Kann man darüber nachdenken, wo kommen die vielen Scheidungen heute her? Und auf welcher Grundlage sind die Ehen geschlossen worden? Das gilt auch genauso für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dass Gott seine Menschen liebt, dass er dich und mich liebt, zeigt sich daran, dass Gott ganz konkret und willentlich für uns handelt. Israel hat die Befreiung aus Ägypten erlebt. Das war konkret zu sehen und zu erfahren. Da setzt sich einer mit voller Kraft für uns ein. Christen sehen am Kreuz, sehen an dem, was Jesus getan hat und tut, da ist jemand hundertprozentig für uns, mit aller Tatkraft, mit aller Energie, mit allem Willen. Gott ist für uns, er liebt uns und von daher erwartet dieser Gott oder fordert, dass wir seine Liebe beantworten, dass wir mit unserer Kraft, mit unseren Taten, mit unserem Handeln, mit unserer Einstellung das auch zeigen. Ja, wir sind auch für dich. Wir sind auch für dich und wir lieben dich und wir gehen mit dir zusammen. Wie soll das gehen, Gott lieben? Liebe Gott von ganzem Herzen. Das Herz ist biblisch gesehen, auch das ist spannend, nicht der Ort für romantische Gefühle. Herz ist biblisch gesehen der Ort, wo die Entscheidungen fallen, der Ort, wo der Wille sitzt, der Ort, wo Taten in Gang gesetzt werden. Es gibt im Deutschen noch ein paar Redewendungen, die das deutlich machen. Wir sagen ja schon mal, da nimmt jemand beherzt was in Angriff. Das heißt doch voller Kraft. Mit ganzer Tatkraft nimmt er eine Sache in Angriff. Da ist wenig von Gefühl die Rede, sondern vielmehr davon, dass jemand sagt, das ist jetzt wichtig, das tue ich. Oder wir sagen, da nimmt sich jemand etwas zu Herzen. Und mein, ja, da ist jemand getroffen von etwas, das bestimmt nun seine Haltung und sein Verhalten. Oder wir reden davon, dass jemand auf Herz und Nieren geprüft wird. Das meint ja nicht, dass wir seine Gefühle prüfen, sondern das meint, wo steht der Mensch? Wie denkt er? Welche Werte bestimmen ihn? Was würde er tun, wenn? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit Tatkraft. Unser Handeln und unser Gehorsam zeigen, dass wir eben auf Gott hören und dann tun, was ihm gefällt, was ihm angemessen ist, von ganzem Herzen. Liebe Gott mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Das Wort Seele ist ja auch in aller Munde, wenn wir mal ehrlich sind. Aber was ist das und wo ist das? Wo finden wir das? Wo finden wir die Seele? Im Fuß? In der Brust? Im Kopf? Oder wo ist die Seele denn? Wir sind auch da wieder geprägt von der griechischen Philosophie, die besagt, dass der Mensch aus Leib und Seele besteht. Die Seele ist das Gute und der Leib das Schlechte. Das ist Philosophie. Platon hat das mal in die Welt gesetzt. Das ist nicht biblisch. Biblisch ist was anderes. Seele, man hört gut zu, das ist ganz spannend. Seele ist eigentlich übersetzt das Wort für Gurgel oder für Kehle. Oh, was heißt denn das? Und was zeichnet denn eine Kehle aus? Dass sie unersättlich ist. Wir müssen immer wieder nachschütten, immer wieder neu trinken, wir haben immer wieder Durst, wir müssen immer wieder neu diese unersättliche Kehle stillen. Und nun heißt es im Schöpfungsbericht, Gott blies dem Menschen seinen Atem ein und er wurde eine lebendige Seele. Und im Urtext heißt es, er wurde eine lebendige Kehle. Da habe ich lange drüber nachdenken müssen. Ich dachte, was ist das denn? Der Mensch wird durch Gott zu einem Menschen, der bedürftig ist nach einer Beziehung zu Gott. Er hat ein ungestilltes Bedürfnis nach dieser Beziehung zu Gott. Und er hat immer Sehnsucht danach, von Gott das gestillt zu bekommen, was er braucht. Das steckt dahinter. Wenn es also darum geht, Gott mit seiner ganzen Seele zu lieben, dann bedeutet das, dass wir mit all unseren Sehnsüchten immer wieder zu Gott kommen. In dem Psalm kommt das ganz oft vor. Wir haben in der Einleitung schon viel darüber gehört heute Morgen. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott, heißt es an einer Stelle. Durst nach Gott, weil wir feststellen, nur dann wird unsere Sehnsucht wirklich gestillt, wenn wir mit Gott zusammenleben. Liebe den Herrn mit deiner ganzen Seele oder mit deiner ganzen Kehle. Da, wo wir ungestillt sind, wo wir merken, dass wir Sehnsucht nach Leben haben, da suchen wir das nicht woanders, sondern bei Gott. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Wir haben viele Kräfte. Wir haben körperliche Kräfte. Wir haben Denkvermögen. Wir haben Empfindungsvermögen und Kräfte und wir haben auch Triebkräfte, Sexualität, Aggression und. Und sämtliche Kräfte können und sollen uns in der Beziehung mit Gott gestaltet und genutzt werden. Ich glaube, dass wir hier oft Probleme haben. Nehmen wir zum Beispiel diese Triebkraft, die Kraft der Aggression und der Wut. Man hört manchmal zwischen den Zeilen, ein richtiger Christ dürfe ja nicht wütend sein. Stimmt das? Nein, das ist Quatsch. Wart ihr schon mal wütend? Natürlich dürfen wir wütend sein. Das Problem dabei ist, dass wir uns dabei nicht versündigen. Da wird die Sache schwierig. Und dass wir die Sonne über unserem Zorn nicht untergehen lassen. Wut und Aggression, ihr werdet staunen, schon wieder sind gesunde Triebkräfte, weil sie uns zeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und dagegen gehe ich an und das muss in Ordnung gebracht werden. Und manchmal kann ich über irgendwelche Situationen richtig wütend werden. Schließt uns das von der ewigen Herrlichkeit aus? Das wäre ja schlimm. Diese Kraft kann man natürlich dazu nutzen, um zu zerstören. Das kennen wir. Negative Wut, negative Aggression. Aber wir können sie auch so benutzen, dass sie dem Leben dient. Und das ist hier gemeint. Du sollst Gott lieben mit deiner Kraft. Das heißt, setze deine Kräfte so ein, dass sie dem Leben dienen, dass sie dem dienen, was Gott will. Und man kann völlig aggressiv Gott dienen oder mit anderen Kräften, die wir haben. Setze diese Kräfte ein, um zu zeigen, du bist ganz auf Gottes Seite. Liebe Gott mit aller deiner Kraft. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Gott ist einzig, nicht artig. Dieses besondere Gotteswort heute Morgen zeigt uns Gott als den, der einzig wahre Gott ist. Es gibt keinen zweiten, an den man sich wenden könnte, der wirklich vertrauenswürdig ist. Und dieser Gott ist auch insofern einzig, weil er eindeutig auf Beziehung aus ist. Er ist eben unser Gott. Er ist euer Gott. Er ist dein und mein Gott. Dieser lebendige Gott ist nicht artig, brav, goldig, sondern heilig und nimmt uns ernst. Am Kreuz Jesu können wir sehen, dass er uns todernst nimmt. Und er erwartet von uns, dass wir ihn auch ernst nehmen. Das zeigen wir, wenn wir ihn lieben, von Herzen lieben, mit unserer Tatkraft, mit unserer ganzen Energie, mit unserem Willen, den wir ihn lieben, wenn wir ihn lieben von ganzer Seele, alle ungestillten Bedürfnisse bei ihm zu befriedigen suchen, ihm unsere Sehnsucht hinhalten, wenn wir ihn lieben mit aller Kraft, als ganzer Mensch, mit allem, was uns ausmacht, ihm dienen und das Gott zur Verfügung stellen, zu seiner Ehre und zu unserem Heil und zur Freude der Menschen. Der Menschen auch, die draußen sind, die ihn noch nicht kennen. Darum höre nicht nur Israel, sondern höre auch die Gemeinde heute. Dieser Gott ist unser Gott, der Herr allein. Darum liebe diesen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Amen.